Krebs? Eine Nebenwirkung der Evolution? Warum merzen Selektionskräfte den Krebs nicht aus? Im Gegenteil, die Evolution scheint ihm sogar Waffen zu liefern. Abwehrmechanismen des Körpers gegen Krebs lohnen sich offenbar nur eingeschränkt. Ein Auszug des Beitrags von Karl Zimmer aus Spektrum der Wissenschaft im September 2007. Zu den gefürchtetsten Krankheiten, wohl auch zu den am wenigsten verstandenen, gehört der Krebs. Ein bösartiger Tumor ist auf groteske Weise hervorragend daran angepasst, sich im Körper zu behaupten und die Oberhand zu gewinnen. Krebszellen teilen sich wieder und wieder. Sie verschaffen sich Platz, indem sie gesundes Gewebe um sich herum zerstören. Sie verstehen, den Organismus zu überlisten, sodass er sie sogar mit Energie für noch mehr Wachstum versorgt. Vertragterweise ist Krebs bei all dem kein Fremdorganismus, sondern vielmehr wenden sich körpereigene Zellen gegen uns. Merkwürdig auch, dass eine Krebserkrankung so viele Menschen heimsucht. Mindestens jeder Dritte muss statistisch gesehen damit rechnen. Wie kann die Evolutionsbiologie das Phänomen Krebs erklären? Wie kann es sein, dass wunderbar zweckmäßige Anpassungen wie Augen oder Immunsysteme entstehen konnten, dass die Natur es aber nicht schaffte, den Krebs auszurotten? Biologen antworten darauf: Das scheinbar Paradoxe hängt mit der Evolution selbst zusammen. Einerseits entstanden in der Stammesgeschichte durchaus Schutzmechanismen, die aus verschiedenen Gründen allerdings nur in Grenzen helfen. Andererseits liefern manche hochentwickelte Anpassungen dem Krebs geradezu sein Werkzeug. Diese Forschungsrichtung steckt erst in den Anfängen. Die Mechanismen im Hintergrund sind längst noch nicht völlig klar und so manche Hypothese steht noch ungeprüft im Raum. Die betreffenden Evolutionsbiologen glauben auch nicht, dass sie in Kürze eine neue Therapie aufzeigen werden. Doch erhoffen sie sich, vom Evolutionsansatz auf bisher nicht erkannte Zusammenhänge zu stoßen. So auch die Molekularbiologin und Zellforscherin Judith Campisi von der Universität von Kalifornien. Sie erklärt es so: Krebs ist eine Krankheit von vielzelligen Lebewesen. Mehrzellige Tiere entstanden aus Einzellern und erbten auch die Voraussetzung für die Zellteilung. Nur blieben die Zellen dann zusammen, bildeten gemeinsam einen Körper und differenzierten sich zu verschiedenen Geweben und Organen aus. Um die Ausbildung der immer aufwendigeren Erscheinungsformen zu steuern, benötigten die Vielzeller neue Gene. Diese Erbanlagen kontrollieren in den mehrzelligen Organismen die Zellteilung und stoppen das Wachstum rechtzeitig, wenn das Organ groß genug ist. Bei jeder Teilung besteht aber auch die Gefahr, dass sich dabei eine Krebszelle entwickelt. Es können zum Beispiel Mutationen auftreten, wo die Kontrollmechanismen verloren gehen, sodass sich die Zellen fortan unkontrolliert vermehren. Wieder andere Erbveränderungen gestatten es den Krebszellen der Immunabwehr zu entschlüpfen. Unser Körper vermag dem Krebs nur bedingt Einhalt zu gebieten, und zwar mit verschiedenen Maßnahmen, deren Dasein vermutlich auf Ausleseprozesse zurückgeht. Die entsprechenden Schutzmutationen dürften sich unter unseren Ahnen durchgesetzt haben, weil deren Träger in jungen Jahren nicht so oft an Krebs starben als andere Individuen. Deswegen hatten unsere Ahnen mehr Chancen, Kinder zu bekommen und großzuziehen und dadurch jene schützenden Anlagen zu vererben. Evolutionsbiologen versuchen nun herauszufinden, warum diese Gegenwehr heute nicht so gut greift. Zu den wirksamsten Schutzwaffen gehören die Tumor-Suppressor-Proteine. Einige von ihnen passen offenbar darauf auf, wie sich die Zelle vermehrt. Tut sie das auf ungewöhnliche Art, veranlassen solche Proteine entweder, dass die Zelle abstirbt oder dass sie vorzeitig altert und sich nicht mehr teilt. So wichtig die Tumor-Suppressor-Proteine für unsere Gesundheit sind, haben sie dennoch Tücken. Tatsächlich wären wir in mancher Hinsicht ohne sie besser gestellt. Wissenschaftler von der Universität North Carolina untersuchten an Mäusen verblüffende Effekte des Tumor-Suppressor-Proteins P16. Man züchtete einen Mäusestamm, der dieses Protein nicht bilden konnte. Daraufhin erkrankten die meisten der Tiere an Krebs und starben relativ jung. Die wenigen Tiere dieses Stamms, die gesund geblieben waren, hatten im Alter allerdings noch junge, gut regenerationsfähige Zellen, sowohl im Blut als auch im Gehirn. Das heißt, diese Tiere blieben jung. Daraus schloss man, dass das Protein P16 zwar vor Krebs schützt, aber alt macht. Deswegen kommt Campisis zu der Vermutung, dass der Körper mit zu aggressiven Tumorsuppressorproteinen zu schnell altern würde, begleitet mit den entsprechenden gesundheitlichen Nachteilen. Auch wenn die Zellforscherin ihre Idee noch eine Arbeitshypothese nennt, freut sie sich doch, dass immer mehr Befunde dazu passen. Bei der natürlichen Auslese in der Natur kommt es nicht darauf an, dass ein Krebsabwehrmechanismus hundertprozentig wirkt. Es genügt, wenn er eine Erkrankung möglichst lange hinauszuzögern vermag. Viele Krebserkrankungen entstehen wohl deswegen relativ spät, weil es zuvor mehrere Schutzwälle, einen nach dem anderen, niederzureißen gilt. Ein Beispiel dafür ist Dickdarmkrebs. Mehrere Gene müssen mutiert sein, damit eine Darmzelle bösartig wird. Trotzdem handelt es sich um die dritthäufigste Krebsform überhaupt. Aber die vielfältigen Hürden dürften zumindest die Erkrankungsgefahr im jüngeren Lebensalter senken. Doch nicht alle Krebsformen treffen vor allem Ältere. Beispielsweise sucht das Retinoblastom, bei dem Zellen der Augennetzhaut entarten, vor allem kleine Kinder heim. In einem Fall beim Dickdarmkrebs ist die Gefahr generell sehr hoch, dass in irgendwelchen der Darmzellen gefährliche Mutationen auftreten, denn diese Zellen vermehren sich zeitlebens stark. Sie werden immerfort abgeschilfert und müssen erneut werden. Dabei ist besonders gefährlich, dass der Dickdarm ein großes Organ ist und entsprechend viele Zellen jederzeit potenziell mutieren können. Bei der Netzhaut, der Retina, bestehen völlig andere Voraussetzungen. Es handelt sich um ein ziemlich kleines Gewebe. Außerdem vermehren sich die Netzhautzellen nur in den ersten 5 Lebensjahren. Die neue Forschungsrichtung beschäftigt sich auch damit, welche der genetischen Neuerungen in der menschlichen Evolution Krebszellen gefährlicher machen. Als sich der Mensch vor Millionen Jahren vom Affen abspaltete, veränderten sich einige Gene, die bei Krebs wichtige Funktionen übernehmen. Zu diesen hochgradig evolvierten Krebsgenen gehört der Erbfaktor für ein wichtiges Enzym der Fettsäurebildung, die Fettsäuresynthase, kurz FAS. Auch gesunde Zellen benötigen dieses Enzym. Die damit hergestellten Moleküle verwenden sie zum Beispiel für Membranen oder zum Energiespeichern. Krebszellen von Tumoren bilden FAS allerdings in viel größeren Mengen. Wenn es gelingt, das entsprechende Gen abzublocken, können die Tumorzellen sogar absterben. Wissenschaftler haben die Sequenzen dieses Gens bei Menschen und anderen Säugetieren verglichen. Die Forscher wissen noch nicht, was das FAS bei Menschen eigentlich anders macht, vermuten aber, dass die gewaltige Zunahme von Größe und Leistungsfähigkeit des menschlichen Gehirns erst durch neuartige Fettsäuren möglich geworden ist. Ohne Fettsäuren können Nervenzellen keine Membranen aufbauen und folglich auch keine Verbindungen knüpfen. Unter den schnell evolvierenden Krebsgenen gibt es etliche, die im Normalfall im Geweben für die Fortpflanzung wichtig sind, etwa in der Plazenta. Zum Beispiel wirken bestimmte in der Plazenta aktive Gene bei Krebs fatal. Es geht um die Nahrungszufuhr zwischen Mutter und Kind. Biologisch gesehen herrscht hier ein Interessenskonflikt. Einerseits begünstigt die Selektion Gene, die dem Fötus erlauben, möglichst viele Nährstoffe zu beziehen. Andererseits unterstützen Ausleseprozesse aber auch Erbanlagen, die der Schwangeren dabei helfen, diesen Zugriff zu begrenzen und so Kraft für weitere Kinder übrig zu behalten. Die Evolutionsbiologen hoffen, dass die Aufklärung von Zusammenhängen dieser Art der medizinischen Krebsforschung hilft. Solche Studien werden vielleicht auch erhellen können, warum Krebszellen so leicht gegen Medikamente resistent werden, eine der schwierigsten Herausforderungen der Krebstherapie. Oft verlieren bei einer Chemotherapie eingesetzte Wirkstoffe nach einiger Zeit ihre Durchschlagskraft. In vieler Hinsicht ähnelt das dem Geschehen beim AIDS-Erreger HIV. Die Viren verändern sich rasch und können darum schnell neue Resistenzen entwickeln. Genauso können Krebszellen mutieren und Eigenschaften erwerben, die sie gegen ein bestimmtes Chemotherapeutikum weniger empfindlich machen. Im Vergleich zu ihren verletzlicheren Schwestern sind sie nun im Fortpflanzungsvorteil. Bei HIV, aber auch bei anderen Krankheitserregern, hat ein besseres Verständnis solcher Vorgänge neue Behandlungskonzepte hervorgebracht, sodass die Resistenzgefahr viel geringer wird. Ähnliches erhoffen sich die Wissenschaftler für Krebs. Vielleicht erfahren wir mit dem evolutionsbiologischen Ansatz eines Tages, warum es so schwer ist, den Krebs zum Verschwinden zu bringen. Eine echte, endgültige Lösung kann es nicht geben. Letztlich ist Krebs eine Folge unserer Biologie. Wir sind nun einmal vergängliche Zellkolonien, von unseren Genen hervorgebracht, sodass sie selbst in die nächste Generation gelangen. Höchstens, wenn wir uns völlig anders fortpflanzen würden, könnten wir dem Krebs vielleicht den Garaus machen.